Wir haben, wir, das ist, also ich und auch Jörn, also doch wir. Wir haben in den letzten Wochen uns mit dem Thema Zeichen des Reiches Gottes beschäftigt. Da gehören ja Wunder mit rein. Und ausgehend von dem Wort Jesu, wo er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zugetan. Und dann haben wir uns überlegt, Gottes Reich, was bedeutet das? Sind in Markus 16 eingestiegen, Nick, du kannst das einmal ranschmeißen, genau. In Markus 16 eingestiegen, Jesu Sendungsworte an seine Jünger, wo er dann sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden und dann folgende Zeichen auflistet. Also die, die glauben, werden in seinem Namen Dämonen austreiben, darüber haben wir schon gesprochen. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das haben wir letzte Woche abgeräumt. Da war das Thema Glossolalie und Xenoglossie. Lohnt sich da mal reinzuhören in die Predigt. Es ist nämlich diese Unterscheidung in der Bibel. Wir sagen Sprachengebet. Und wir haben einfach mal genauer reingeguckt, wie unterscheidet die Bibel das? Was gibt es da wirklich? Da gibt es die Glossolalie, also das Sprechen in fremden Zungen. Es gibt aber noch präziser die Xenoglossie, das ist das Sprechen in fremden irdischen Sprachen, was an Pfingsten geschehen ist, wo Petrus und die anderen versammelt waren und der Heilige Geist auf sie fiel und sie in irdischen Sprachen, die sie nicht kannten, gesprochen haben. Und der Heilige Geist hat dadurch Menschen erreicht. Und wir haben darauf geschaut, dass wir gesagt haben, heute brauchen wir, ich glaube, dass es immer noch stattfindet, aber wir sind nicht mehr so sehr angewiesen auf eine Xenoglossie. Wir sind nicht mehr so sehr angewiesen darauf, dass der Heilige Geist uns eine fremde irdische Sprache eingibt, weil wir alle Google Translate in der Tasche haben und man sich damit hervorragend unterhalten kann. Und man damit auch hervorragend Leuten, die eigene Sprache nicht sprechen, in ihrer Sprache das Evangelium durchaus nahe bringen kann. Und dann eben aber auch noch dieses Zungengebet als Gebet des Geistes in Sprachen, die nicht irdisch sind, sondern in Sprachen. Paulus schreibt zum Beispiel in Kapitel in 1. Korinther 13, wenn ich in Zungen der Engeln betete, aber ich hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz, hat Luther das übersetzt, ein etwas nicht schön klingendes, sagen wir es mal so. Also ne, eine Sprache, die nicht irdisch ist, die sich für uns vielleicht auch fremd anhört und fremd anfühlt. Hört mal in die Predigt von letzter Woche rein. Ich halte die jetzt nicht nochmal, aber nur so als Anteaser. Und über Heilung haben wir auch schon gesprochen. Wir haben über dieses Schlangenanfassen gesprochen, dass darüber, dass wir Gott nicht herausfordern wollen, sondern dass wir ihm folgen wollen, ihm trauen wollen, dass wir ihm zutrauen, dass er uns bewahrt, aber dass wir es nicht beweisen müssen, um unser Ego vielleicht damit zu pushen. Und dann habe ich gedacht, bleiben wir doch mal ein bisschen bei diesen Zeichen stehen und gehen einen Schritt weiter und reden mal über die Gaben des Heiligen Geistes. Was sind denn so Gaben des Heiligen Geistes? Es gibt da unterschiedliche Festlegungen. In der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel werden andere Gaben des Heiligen Geistes traditionell aufgelistet als in charismatischen Gemeinden. Falsch ist es aber nicht. In der römisch-katholischen Kirche, da werden eher die Gaben aufgelistet, die in Jesaja 11 prophetisch Jesus zugesprochen werden. Also Weisheit, Rat, Erkenntnis, Gottesfurcht. Das sind Gaben des Heiligen Geistes. Wir Charismatiker, wir gucken gerne eher auf die Gaben des Heiligen Geistes, wo dann so ein bisschen auch der Bär steppt. Und jetzt möchte ich einmal mit euch in 1. Korinther 12 schauen. Wir bleiben bei Paulus, weil der es relativ einfach macht. Die Gaben, die Gottes Geist den Christen schenkt, Kapitel 12. In der Überschrift steht, was ist vom Heiligen Geist gewirkt? Und dann das Bekenntnis zu Jesus als entscheidendes Kriterium. Ich finde diese Überschriften in der neuen Genfer Übersetzung sehr hilfreich, weil sie so ein bisschen darauf vorbereiten, was in dem Kapitel so vor sich geht. Paulus schreibt, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, also er geht hier offensichtlich auf einen Brief von den Korinthern ein, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Wir lassen jetzt den ganzen Teil erstmal kurz aus. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und das ist eine Einleitung in das berühmte Kapitel 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht. Paulus ist ja immer ein Mann von sehr deutlichen Worten und er schreibt natürlich einer Gemeinde, die offensichtlich Fragen hatte, die ihm geschrieben hat, hey, vermuten wir, wie ist das jetzt hier, wir sehen irgendwelche Fähigkeiten, was machen wir damit? Und ich finde das sehr, sehr schön, weil Paulus hier, und Jana hat laut Amen gesagt, weil Paulus hier auf eines hinweist. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir oft relativ ich-zentriert. Kennt ihr das, dass man so um sich kreist und überlegt, was ist denn meine Berufung? Was ist denn meine Gabe? Wie kann ich mich entfalten? Und das ist nicht so ganz falsch, denn natürlich will Gott Dinge durch uns tun. Aber was ich sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass Paulus sagt, hey, eure Gaben dienen dem ganzen Leib. Es geht nicht immer nur um mich, sondern es geht darum, dass ich eingebettet bin in eine Gemeinschaft an Gläubigen und dass meine Gaben darin zur Entfaltung kommen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es geht auch da nicht darum, zu bewerten und zu sagen, deine Gabe ist jetzt aber wichtiger als die oder jene, wobei Paulus das an manchen Stellen schon tut. Wir haben letzte Woche darauf Bezug genommen, im Kapitel 14 geht er ja darauf ein, dass er sagt, er fände es wichtiger, dass prophetische Gaben stärker fokussiert werden als jetzt zum Beispiel Zungenrede. Warum? Weil er sagt, wenn jemand prophetisch spricht, haben die Leute mehr Nutzen davon als von Zungenrede, die nur mir nützt, die meinen Geist aufbaut. Und damit meint er diese Zungenrede, wo mein Geist unter Seufzen und Artikulation von Silben zu Gottes Geist spricht. Das meint er damit. Das ist etwas, das baut nur mich auf, das nützt nur mir. Aber wenn ich prophetisch rede, dann hat die Gemeinde was davon. Wenn ich prophetisch rede und einen Eindruck für jemanden spezifischen habe, dann wird dessen Leben verändert, wenn der prophetische Eindruck richtig ist. Worauf ich heute hinaus möchte, ist, wenn wir das so lesen und jetzt nur bei Kapitel 12 stehen bleiben und sagen, okay, der Heilige Geist teilt aus, dann lehne ich mich mal zurück. Er teilt aus, wie er will. Wo ist mein Part darin? Ich muss ja dann hinterher nur machen, was er mir vielleicht gegeben hat. Dann möchte ich euch einmal mitnehmen in Kapitel 14, wo Paulus nämlich sagt, dass er schreibt, bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und Paulus wiederholt das. Guckt mal gerne in die Briefe, die er geschrieben hat, rein, weil er immer wieder auch sagt, bemüht euch darum. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach nur zurücklehnen und sagen, naja, der Heilige Geist teilt aus, ich warte mal, bis er bei mir vorbeikommt, mir was in die Hand legt. Sondern Paulus sagt, es geht darum, dass wir uns darum bemühen sollen. Bloß weil ich jetzt zu diesem Zeitpunkt den Eindruck habe, ich bin prophetisch noch nicht begabt, ich habe dieses Charisma noch nicht, heißt das nicht, dass ich nicht von ihm begabt werden könnte, sondern ich darf mich darum bemühen. Ich darf mich darum bemühen, Gaben vom Heiligen Geist zu empfangen. Ich brauche mich nicht zurückzulehnen und sagen, ja gut, dann hat er mir halt nur so eine praktische Gabe gegeben, ist ganz nett für die anderen. Sondern wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, dann darf ich mich darum bemühen, mehr von ihm zu wollen. Paulus, die Überschrift lautete, eine Grundvoraussetzung dafür, für die Gaben des Heiligen Geistes, ist das Bekenntnis zu Jesus. Und Paulus schreibt dazu, dass nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt in ihm und Christus lebt durch ihn. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, wenn wir uns dem hingeben und öffnen und sagen, ich möchte, dass der Heilige Geist in meinem Leben immer mehr durchkommt. Dann ist, glaube ich, ein Aspekt dieses, was im Kolosserbrief steht, dieses Verändertwerden, dieses Transformiertwerden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann ist ein Aspekt davon, dass der Heilige Geist sein Wirken durch mich vermehren wird. Denn wenn es um die Herrlichkeit geht, dann ist Gottes Herrlichkeit gemeint und nicht das, was ich mir als pieselige irdische Herrlichkeit vorstellen kann. Und wenn es um Gottes Herrlichkeit geht, dann geht es da um eine Fülle, die ich mir nur erträumen kann. Und wenn ich mich darauf stelle, was in der Bibel steht und Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr habt gesehen, was ich für Werke getan habe und ihr werdet noch größere Werke tun, dann kann es nicht bedeuten, dass ich mich zurücklehne und sage, ach, der Heilige Geist hat mir halt nur ein bisschen Gabe gegeben. Sondern was es viel mehr bedeutet, ist, dass ich sage, ich möchte mich Gott hingeben und möchte mich verändern lassen vom Heiligen Geist, um mehr von ihm zu erfahren. Ich möchte mich darum bemühen, mehr von seinen Gaben auch zu bekommen. Und ich finde, die Bibel zeigt uns immer wieder gute Beispiele dafür, dass Gott Dreistigkeit liebt. Wenn es nämlich eine Dreistigkeit ist, die sich nach seinem Reich ausrichtet. Eine Dreistigkeit, die sagt, Gott, ich will aber mehr von dir. Und da sind wir wieder ganz am Anfang bei trachte zuerst nach Gottes Reich. Wenn mein Ansinnen darin nicht bei mir nur liegt, sondern in dem tiefen Wunsch verankert ist, von Gott gebraucht zu werden. In dem tiefen Wunsch verankert ist, von Gott verändert zu werden zu seiner Herrlichkeit. Versteht ihr, was ich damit meine? Und ich glaube, dass wir uns manchmal im Alltag ablenken lassen. Oder dass wir uns vielleicht auch zufrieden geben mit dem, was wir von Gott schon bekommen haben. Dass es aber eigentlich so ein stetiges Lernen ist und ein stetiges Sehnen nach mehr wollen ist. Immer dann, wenn ich denke, ich weiß, wo der Hase langläuft, stelle ich fest, es ist überhaupt gar kein Hase mehr. Und ich weiß gar nichts. Und Gott macht mich da sehr demütig. Und ich wünsche mir, dass wir diese Demut haben zu sagen, okay, erstens, ich erkenne, welche Gabe hat Gott mir denn gegeben? Ich glaube, es ist nicht verkehrt, einmal zu gucken und genau hinzuschauen und zu sagen, das habe ich von Gott empfangen. Ich bin heute emotional etwas aufgewühlt. Es wird heute nicht meine beste Predigt. Davon bin ich ausgegangen. Prinzipiell weiß ich aber, dass Gott mir diese Gabe gegeben hat, zu lernen. Und dass wir hören das mit unseren irdischen Ohren oft sehr, wir denken, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich habe folgende Gabe, hören wir das manchmal bei dem, ja, wie ist mit Demut? Aber es ist, glaube ich, ja, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Es ist aber, glaube ich, eine falsche Demut, das immer wieder klein zu machen, was der Heilige Geist in uns freisetzt. Ich weiß nicht, wem ich das letztens erzählt habe. In der Schule habe ich keinen Pieps rausbekommen. Und dafür war ich bekannt. Ich war bekannt dafür, dass ich das graue Mäuschen war, das der Lehrer nicht ansprechen musste, die redet nicht. Und jetzt stehe ich hier, Sonntag für Sonntag, und muss irgendwas sagen. Und ich stehe auch schon vor großen Mengen. Als es über mich ausgesprochen wurde, prophetisch übrigens, was mich sehr freigesetzt hat, und jemand prophetisch zu mir gesagt hat, ich sehe dich vor mehreren hundert Leuten stehen, habe ich gedacht, im Leben nicht. Und es passiert. Warum? Weil der Heilige Geist das freisetzt. Weil nicht ich das freisetze, sondern ich sage, weißt du was, Jesus, wenn das deine Gabe an mich ist, dann weiß ich, dass du das auch in mir entfalten möchtest. Was ist mein Part darin? Naja, mein Part darin ist, dass ich jedes Mal, auch wenn ich die Buchse voll habe, mich vorne hinstelle und es tue. Wenn ich mich darauf verlasse, dass ich merke, er setzt in mir frei, dass ich Prophetisches ausspreche und es ist wahr, dann möchte ich mich nicht darauf ausruhen und sagen, naja, so ein bisschen kann ich ja jetzt, sondern ich möchte, Heiliger Geist, mehr, noch präziser, noch genauer, damit du verherrlicht wirst, damit, wenn ich Menschen etwas sage, es Worte des Lebens sind. Was ist mein Part darin? Dass es manchmal schräg klingt und ich es aussprechen muss. Und ich mir denke, geht gar nicht. Mein Part darin ist, ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, Heiliger Geist, ich glaube, dass du mir das schenkst und ich tu's. Und mein Part darin ist aber auch, es zu üben, um es präziser zu lernen. Mein Part ist, wenn ich weiß, er hat mir die Gabe der Lehre gegeben, ist mein Part auch, das zu üben, da auch weiter dran zu bleiben und zu forschen, nicht faul zu werden in dem Sinne zu sagen, naja, der Heilige Geist wird es schon irgendwie machen, sondern es ist immer irgendwie beides. Es ist ganz erfüllt sein von ihm, aber auch mich ganz hingeben in etwas. Versteht ihr, was ich damit meine? Es ist auch manchmal ein bisschen schwer greifbar, weil wir ja sagen, Jesus, ich habe nichts, ich kann nur von dir erfüllt werden, und das ist komplett wahr. Und gleichzeitig ist es so, dass es auch komplett wahr ist, dass ich denke, ich möchte mich aber dir ganz hingeben. Denn letztendlich macht er es ja durch uns. Und ich habe auch erlebt, dass der Heilige Geist Gaben freisetzen wollte und dass bei Menschen auch schon was angelegt war, und sie es nicht weiterverfolgt haben, sie dem Heiligen Geist diesen Raum nicht gegeben haben. Und was passiert dann? Es schläft ein. Und darum schreibt Paulus, bemüht euch. Das ist der Part, den wir tun können. Bemüht euch. Ich habe erlebt, dass Menschen wirklich die Gabe hatten, durch ihren Worship die Atmosphäre zu verändern. Und sie haben es nicht weiter getan. Und es ist total eingeschlafen. Ich habe erlebt, dass Menschen wirklich prophetisch zutiefst begabt waren. Also, dass der Heilige Geist da eine richtig ordentliche Schippe reingeschüttet hat. Sie es aber nicht benutzt haben, sie sich darin nicht bewegt haben, um Menschen zu erfreuen, um Menschen zu ermutigen, um ihnen weiterzugeben, was Gott über sie denkt. Und was ist passiert, ist verkümmert. Und sie werden unsicher darin. Ach, höre ich Gott überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich brauche dich, du musst für mich beten. Und ich denke, wow, was ist denn da passiert? Da war eine riesige Wurzel, wo ist die hin? Wenn der Heilige Geist uns Gaben schenkt, dann ist unsere Aufgabe das Bemühen, nämlich sie zu pflegen, uns darin zu bewegen, darin eine Sicherheit zu gewinnen, und die Sicherheit besteht darin, uns an ihn zu klammern. Die Sicherheit besteht darin, mit ihm unterwegs zu sein, um immer präziser unterscheiden zu können, was ist dran. Wenn es die Gabe der Erkenntnis ist, genau zu wissen, was ist denn jetzt gerade der Erkenntnispunkt? Wenn es die Gabe des praktischen Dienstes ist, zu erkennen, was ist denn gerade das Praktische? Wo möchte Gott etwas getan haben? Denn sonst verrennen wir uns und landen in Burnout. Weil wir nämlich immer damit anpacken, wo Gott vielleicht sagte, muss gar nicht angepackt werden. Auch da wieder, egal welche Gabe es ist eine Gabe, die in der kompletten Abhängigkeit zum Heiligen Geist besteht. In dem Moment, wo wir, es ist jetzt ein metaphorisches Bild, in dem Moment, wo wir seine Hand loslassen, weil wir denken, jetzt habe ich es gecheckt, ich weiß, wo der Hase langläuft, in dem Moment wird es schräg. Wenn ich denke, ich weiß, wie prophetisches Reden geht, aber es ist nicht der Heilige Geist, wird's schräg. Dann wird's oft manipulativ und das tut weh. In dem Moment, wo ich sage, jetzt ich weiß, wie das funktioniert und ich habe die Gabe des Helfens oder des Dienens, da habe ich echt schon erlebt, dass Leute in ihrem Helfersyndrom untergegangen sind. Und genauso gilt das für mich auch. Ich möchte mich absolut vom Heiligen Geist abhängig machen. Und das ist immer mein Gebet, wenn ich vorne stehe. Und egal, wann das ist, das muss keine Gemeinde sein, die sich so versammelt, das kann auch nur ein kleiner Kreis sein, dass mein Gebet immer ist, boah, Heiliger Geist, bitte lass nur rauskommen, was von dir ist. Bedeutet das automatisch, dass immer nur rauskommt, was von ihm ist? Nö, vermutlich nicht. Warum? Weil ich immer noch ich bin. Ich stehe hier immer noch mit meiner Geschichte, mit meinem Körper, mit meinem Sein. Ich bin halt immer noch auch Mensch und ich bin immer noch hier verankert. John Wimber ist mal gefragt worden von einem Journalisten, der in einen der Gottesdienste kam. Es waren die frühen Zeiten der Vineyard und da ging es ganz schön ab. Die einen lagen heulend am Boden, die anderen lagen lachend am Boden, die anderen machten schalalala. Und es war ein Spektakel. Es war aber wirklich so, dass der Heilige Geist auf diese Gemeinschaft gefallen ist. Menschen geheilt wurden, Menschen frei von Süchten wurden. Das heißt, die Frucht dieses Spektakels war absolut gut. Und dieser Journalist fragte, ist das hier alles, glaubt ihr, dass das alles hier Gott ist, was hier passiert? Und John Wimber guckte sich um und sagte, nö, garantiert nicht. Aber wir vertrauen Gott. Wir vertrauen auf den Heiligen Geist. Und so ist es mit den Gaben auch. Wenn ich mich danach ausstrecke, mehr von seinen Gaben zu lernen, mehr dafür, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, mehr Gaben zugeteilt zu bekommen, zu sagen, ich stelle mich doch komplett in deinen Dienst, dann ist sicherlich immer eine Schippe von mir noch mit dabei. Das Schöne daran aber ist, und es hat Carmen vorhin in der Einleitung gesagt, Gott heiligt uns. Und sein Geist, wenn er durch uns wirkt, dann reinigt er das, was noch Teil von mir ist. Und das macht uns frei, uns darin zu bewegen. Gottes Barmherzigkeit und Gnade macht uns frei, uns darin zu bewegen, zu sagen, ich möchte aber mehr von deinen Gaben und ich möchte mehr von dir lernen und ich möchte mehr zugeteilt bekommen. Ich möchte in Sprachen sprechen. Das ist so niederschwellig und easy, habe ich letzte Woche gesagt. Setz dich zu Hause hin und versuch's einfach. Darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist das freisetzt, ist der erste Schritt. Und dann machst du es. Fühlt sich doof an, so what? Ich möchte prophetisch reden. Das kann man üben. Dann setzt man sich hin, sucht sich ein paar Leute und sagt, lasst uns das mal üben. Habt ihr das schon mal gehört, dass man das üben kann? Ja. Ja, das ist gut. Das ist nichts, also doch, es gibt beide Phänomene. Es gibt das Phänomen, dass der Heilige Geist auf einen fällt und man plötzlich wie in Trance was sagt. Es gibt aber auch das Phänomen, dass man lernt, Gottes Stimme zu hören. Dass man lernt, ein Gefühl dafür zu bekommen. Erstens, was sind meine Kanäle? Wie spricht er zu mir? Wie sprichst du zu mir, Heiliger Geist? Wir sind so individuell. Das kann unterschiedlich aussehen. Ich habe von Leuten gehört, das sind solche Zahlenmenschen, zu denen spricht er auch durch Zahlen. Und sei es auch ein Nummernschild, dass er plötzlich weiß, oh, ich muss die und die Bibelstelle raussuchen. Zack, da ist ein Wort und das gebe ich an die und die Person weiter. Habe ich schon gehört. Faszinierend. Spricht Gott so zu mir? Nein. Mit viel Glück kann ich mir meine Handynummer merken. Gott spricht anders zu mir. Für manche ist es ein Bild, das sie sehen. Also wirklich ein Bild vor Augen. Andere haben eine Stimme in ihrem Kopf, die sie hören. Und sie wissen, es ist nicht meine innere Stimme. Ihr kennt diese Stimme in euch, mit der ihr einen inneren Monolog führt. Vielleicht führt ihr auch nicht so viele innere Monologe. Aber es gibt diese Stimme, wo man weiß, oh, das bin jetzt nicht ich. Da möchte ich mal hinhören. Die kann man immer wegdrücken, aber man kann auch mal zulassen, da hinzuhören und zu sagen, was möchtest du mir sagen? Oder was möchtest du mit dem, was ich sehe, innerlich gerade sehe, sagen? Oder was möchtest du mit diesem Gefühl, was ich gerade habe, sagen? Manchmal gehe ich in eine Situation hinein und ich habe plötzlich ein Gefühl. Und ich denke, Moment, damit bin ich nicht gekommen. Was ist das hier jetzt? Gottes Geist setzt das unterschiedlich frei. Und unsere Aufgabe ist es, uns zu bemühen. Das heißt, mich darin zu bewegen auch, zu checken, wie sprichst du zu mir? Und dann den nächsten Schritt zu gehen, wenn ich erkannt habe, könnte das vielleicht sein, mich zu trauen, das mal zu machen. Vielleicht machen wir das in den nächsten Wochen mal, dass wir mal anfangen, gemeinsam auch zu üben. Es setzt uns frei, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen, uns darin zu bewegen, weil es letztendlich, und das finde ich ganz wichtig, nicht um unsere Leistung geht, sondern es geht immer um Hingabe. Es geht immer um Hingabe und Beziehung. Und je mehr Beziehung ich zulasse, je mehr ich zulasse, dass der Heilige Geist die Kontrolle in meinem Leben übernimmt, desto mehr wird das auch freigesetzt. Und wenn er die Kontrolle in meinem Leben übernimmt, dann kann das nämlich ganz schön unangenehm auch manchmal werden, wenn ich ihm das zutraue. Dann kann das sein, dass du losgeschickt wirst und einer Person was Doofes sagen musst, wo du denkst, nee, will ich eigentlich gar nicht. Aber du vertraust ihm und tust es und merkst, wie Gottes Herrlichkeit freigesetzt wird. Und das hat eine Qualität, die einen so erfüllt, ich kann euch nur sagen, was Besseres gibt's nicht. Was Besseres gibt es nicht, als das zu tun, wozu Gott uns begabt und wozu Gott uns beruft und was Gott uns Schritt für Schritt gibt. Der letzte Punkt. Paulus sagt, wir sollen uns um Gaben bemühen und sagt, ach, bemüht euch doch besonders um Prophetie. Ich möchte euch dazu ermutigen, das zu tun. Ich möchte euch dazu ermutigen, euch darum zu bemühen, also mehr von Gottes Gaben zu bekommen. Gleichzeitig möchte ich euch aber dazu ermutigen, es in einer entspannten Haltung zu tun. Denn es geht nicht um Wichtigkeit im Sinne von persönlichem Ansehen. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Diese Erkenntnis, ich nenne es jetzt mal Selbsterkenntnis, dass ich letztendlich aber auch ersetzbar bin. Wenn ich nicht mehr hier vorne stehe und lehre, dann wird Gott dafür sorgen, dass jemand anderes hier vorne steht, um das mal ganz platt zu sagen. Es ist so, das setzt mich nämlich frei, denn sonst möchte ich, auch da wieder, es geht ja um die Motivation, wenn wir uns danach ausstrecken und sagen, ich bemühe mich um mehr Gaben, dann soll unsere Primärmotivation immer Gott sein. Dann soll unsere Primärmotivation immer sein, dass Gottes Herrlichkeit durch mich ausbricht. Und es geht nicht um mein Ansehen. Es geht nicht darum, ein Label zu bekommen. Es geht nicht darum zu sagen, bin jetzt Prophet, hab jetzt Gabe erhalten, bin Prophet, bin Lehrer, bin Diener. Dann hast du doch automatisch die Opferrolle. Warum? Weil wir anfangen zu werten. Das machen wir doch so, oder? Wir kategorisieren doch gern und sagen, der ist wichtig und der ist wichtig. Diener, sorry, aber das Klo müsste geputzt werden. Versteht ihr, was ich damit meine? Es geht in der Hinsicht nicht um eine Persönlichkeitsgewichtung, sondern es geht darum letztendlich, dass Gottes Herrlichkeit, dass sein Reich sich ausweitet, dass die Zeichen seines Reiches durch uns in diese Welt kommen. Dass wir uns darum bemühen, wenn ich die Gabe des Heilens noch nicht habe, dass ich sage, Heiliger Geist, ich will aber. Hält uns doch keiner auf? Bloß weil ich es noch nicht habe, hält mich doch keiner auf zu sagen, ja, schade. Sondern zu sagen, aber Heiliger Geist, ich will, dass durch mich dein Reich hier ausgeweitet wird. Also gib. Der Heilige Geist ist als erster Anteil des Erbes in uns ausgegossen. Wir haben ein Anrecht auf ihn. Und das bedeutet, wenn mit einem Erbe darf ich doch auch haushalten. Und dann kann ich auch sagen, bitte mehr. So wie Kinder das machen. Meine Lina, die hat null Hemmungen, nach der dritten Smarties-Packung zu sagen, will mehr. Null. Und die hat irgendwie das tiefe Vertrauen, dass da noch was ist. Wie viel mehr ist beim Vater? Wie viel mehr, sagt Jesus, gibt er uns seinen Geist? Und deshalb lasst uns doch uns wirklich kindlich danach auszustrecken, zu sagen, weißt du was, Heiliger Geist, ich sehe hier, das habe ich schon, danke. Danke, dass du mich begabt hast. Ich gehe davon aus, dass jeder hier irgendwie begabt ist. Jeder. Weil Heiliger Geist in uns. Das geht nicht anders, als nicht begabt zu sein. Also zu sagen, das habe ich, aber weißt du, was ich noch gerne hätte? Folgendes. Und dann, das mache ich jetzt noch fertig, und dann geht es nämlich letztendlich um Beziehung. Dann geht es letztendlich darum, dass ich mein Leben vom Heiligen Geist verändern lasse. Dass ich zulasse, dass es vielleicht auch unbequem wird, wenn er aufräumt. Dass ich Dinge loslassen muss, um etwas von ihm zu empfangen. Dann beginnt das Abenteuer nämlich erst recht, weil dann stellt der Heilige Geist mein Leben auf den Kopf. Das ist meine Erfahrung. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, all in, kannst alles von mir haben, ich will aber auch, dann fing das an, dass ich durchgerüttelt wurde und Gott ehrlich aufgeräumt hat. Und das macht er immer wieder in Zyklen. Und ich möchte echt noch so viel mehr. Ich bin dankbar dafür, dass er mich damit begabt hat, lehren zu können. Aber, wie gesagt, mal besser, mal weniger gut. Ich bin dankbar für das, was er prophetisch schon in mein Leben gelegt hat und zu sehen, hey wow, manchmal ist da so eine Präzision, ich will aber noch mehr davon. Ich bin dankbar dafür, dass ich schon erleben durfte, dass ich Menschen die Hände aufgelegt habe und durch mein Gebet natürlich der Heilige Geist durch mich sich Wunden vor meinen Augen geschlossen haben. Ich will mehr davon. Und ich möchte, dass du den Rest auch noch mit drauf schiebst. Ich bin gierig. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, gierig nach dem Heiligen Geist im Leben zu sein. Danach gierig zu sein, dass er durch uns wirkt, dass er uns verändert, dass er uns heiligt und dass er sein Reich durch uns verwirklicht. Und diese Gier, die wünsche ich uns allen, weil ich glaube, wenn wir diese Leidenschaft in uns haben, dann verändern sich Dinge in unserem Umfeld. Und wenn wir die ersten Veränderungen sehen, dann wollen wir mehr und dann wollen wir mehr und dann wollen wir mehr. Und wir kommen in einen Flow hinein. Und das wünsche ich uns, dass wir
das freisetzen lassen vom Heiligen Geist, mehr von ihm zu wollen, mehr von seinen Gaben zu wollen. Und ich wünsche euch echt, dass, wenn ihr seht, hey, da geht noch was, dass ihr die Worship-Zeit auch nutzt. Für uns ist Worship nicht einfach nur ein nettes Lieder singen, sondern für uns ist Worship ein Hineintreten in Gottes Gegenwart, vor ihn zu kommen, in dem Bewusstsein, dass er gut ist, dass er würdig ist, dass er unfassbar heilig ist und dass seine Heiligkeit auf uns zurückfällt, dass seine Würde auf uns zurückfällt, dass seine Gegenwart uns verändert. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Herzen wirklich öffnest und dass wir eine Sehnsucht nach mehr von dir bekommen. Dass wir eine Sehnsucht danach bekommen, von dir noch mehr begabt zu werden, noch mehr verändert zu werden zu deiner Herrlichkeit. Dass Menschen, wenn sie mit uns in Kontakt kommen, mit dir in Berührung kommen, Jesus. Dass du aus uns rausstrahlst, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich bete, Heiliger Geist, dass du auf offene Herzen triffst und dass du uns in Bewegung setzt und dass du uns reich beschenkst, weil das dein Wesen ist, Großzügigkeit. Und ich bete, dass du unsere Herzen darauf vorbereitest, dass du da aufräumst, wo Dinge noch weggeräumt werden, die das behindern, dass du durchbrichst. Heiliger Geist, komm.